Woran erkennt man einen glücklichen Menschen? Der erste Eindruck jedenfalls kann trügerisch sein. Wer sein Glück sichtbar zur Schau trägt, muss nicht unbedingt glücklich sein. Und wer glücklich ist, hat möglicherweise kein Bedürfnis, das allen zu zeigen. Es gibt aber auch jene Menschen, bei denen man vermutet, sie könnten glücklich sein, natürlich ohne es genau zu wissen. Ein solcher Mensch ist für viele David Steindl-Rast. Dieser 81-jährige Benediktinermönch mit dem charmanten Lächeln strahlt eine heitere Gelassenheit aus, die man in der Nähe des Glücks ansiedeln könnte. David Steindl-Rast kommt aus Österreich und lebt seit Jahrzehnten in den USA, wo er sich intensiv am Gespräch zwischen den Kulturen, Religionen und Wissenschaften beteiligt. Und glücklich, ja, so sagt er, glücklich sei er schon.
Also mein lebenslanges Glück, das ich darin sehe, dass mir das mönchische Leben geschenkt wurde, entspringt eigentlich dem größten Unglück, das ich in meinem Leben erlebt habe, und das war der Zweite Weltkrieg. Ich war 12, als Hitler nach Österreich kam, habe also meine Jugendjahre unter Hitler erlebt. Wir waren immer vom Tod überschattet. Ja, unsere Freunde, wenn sie mal 16, 17 waren, wurden dann zum Militär eingezogen und kurze Zeit später waren sie tot. Wir haben eine Totenmesse nach der anderen gefeiert und haben also daher auch nie angenommen, dass wir erwachsen werden. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir 20 werden, das wäre unmöglich gewesen. Einfach nicht denkbar. Und ich habe das mit einem Satz verbunden, den ich damals in der Regel des heiligen Benedikt gelesen habe. Das ist ein ganz dünnes Büchlein aus dem 6. Jahrhundert. Und da steht ein Satz drinnen, den Tod alle Zeit vor Augen zu haben. Und der hat mich ungeheuer angesprochen. Und wie dann plötzlich der Krieg zu Ende war, ist mir der wieder in den Sinn gekommen. Und da war mir ganz klar, dass ich dieses Glück nur finden könnte, wenn ich den Tod alle Zeit vor Augen habe. Und das habe ich mit dem Benediktinermönchtum verbunden, weil ich den Satz eben in der Regel des heiligen Benedikt gelesen habe.
Doch Mönch werden wollte David Steindl-Rast eigentlich nicht. Er suchte das Glück zunächst anderswo.
Da bin ich 7 Jahre lang davongelaufen und immer noch etwas gefunden zu tun und noch etwas gefunden zu tun, noch etwas zu studieren und noch ein Diplom zu bekommen. Und dann bin ich nach Amerika ausgewandert und da wandert man nicht aus, um Mönch zu werden. Und war aber nur einige Monate dort und habe schon das Kloster gefunden. Und ich habe immer gesagt, ich nehme, was zuerst kommt, das rechte Mädchen oder das rechte Kloster. Und da waren weit mehr Mädchen vorhanden als Klöster. Die Klöster haben eine sehr geringe Chance gehabt. Und wie dieses Kloster gekommen ist, war ich nur weniger als 24 Stunden dort, habe sofort gesehen, das ist es. Und ich habe angesucht einzutreten, bin angenommen worden. Und das war eben schon vor weit über einem halben Jahrhundert. Und ich würde es sofort wieder tun, denn dort habe ich mein Glück gefunden.
Das wahre Glück, sagt Bruder David, ist nicht das flüchtige Glück des Zufalls, das ebenso schnell wieder verschwindet, wie es gekommen ist. Glück ist auch nicht mit Wohlgefühl zu verwechseln, das bekanntlich nie lange anhält. Das wahre Glück ist eine innere Haltung, die Höhen und Tiefen einschließt und durch die Wechselfälle des Lebens zu tragen vermag. Im Unterschied zum oberflächlichen, zufälligen Glück nennt Bruder David diese tiefe Art von Glück Freude.
Die Art von Glück, die davon abhängt, was uns glückt und was uns nicht glückt, was uns zustößt, sehe ich persönlich als etwas sehr Unbeständiges an. Im Gegensatz zur Freude, die jenes Glück ist, das nicht davon abhängt, was uns widerfährt. Und der Schlüssel zu dieser Freude, zu dem Glück, das unabhängig davon ist, was uns glückt oder nicht glückt, was uns zustößt oder nicht zustößt, der Schlüssel zu dieser Freude ist die Dankbarkeit. Denn im Augenblick, wo wir dankbar sind, finden wir zurück zu der Freude, die immer in uns ist.
Dankbarkeit ist das eigentliche Lebensthema des Benediktiners David Steindl-Rast. Seine These lautet, dass wir nicht dankbar sind, weil wir glücklich sind, sondern gerade umgekehrt, dass wir glücklich sind, weil wir dankbar sind.
Wenn wir lernen können, dankbar zu sein in jedem Augenblick, dann leben wir zugleich auch im Augenblick. Denn dankbar kann man eigentlich nur in der Gegenwart sein und nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Wer dankbar ist, lebt dadurch schon im gegebenen Augenblick. Gegebenem Augenblick, das ist auch wieder sehr aufschlussreich, dass die Sprache vom gegebenen Augenblick spricht. Der Augenblick wird uns gegeben, er ist Geschenk. Und daher ist die einzig entsprechende Antwort auf dieses Gegebene die Dankbarkeit. Und wenn wir das lernen, wirklich im Augenblick zu sein, dann hängt unsere Freude nicht mehr davon ab, was in dem Augenblick sich ereignet. Denn unser Unglück besteht ja nur darin, dass wir, was uns widerfährt, was uns gegeben ist im gegebenen Augenblick, nicht annehmen wollen, dass wir es zurückweisen.
Dafür gibt es allerdings auch gute Gründe. Nicht alles, was einem in diesem Augenblick gegeben wird, ist auch gut. Und für vieles kann man beim besten Willen nicht dankbar sein.
Immer wieder fragen Leute, wie kann ich dankbar sein, wenn ich erfahre, dass ich Krebs habe? Wie kann ich dankbar sein, wenn ich auf den Krieg in Irak schaue? Wie kann ich dankbar sein, wenn ich weiß, wie viele Menschen täglich verhungern und so weiter? Dafür kann man nicht dankbar sein. Aber man kann dankbar sein dafür, die Gelegenheit zu haben, etwas dagegen zu tun. Und die Gelegenheit wird uns nur geschenkt, wenn wir uns üben darin, es anzunehmen, dann sind wir auch in einer viel besseren Lage, es zu verändern. Denn nicht alles, was uns gegeben ist, sollen wir unverändert lassen. Es gibt vieles in der Welt heute, das wir ändern müssen. Aber wir können es nur ändern, wenn wir es zunächst annehmen, als gegeben hinnehmen und dann aus dieser Haltung heraus es verändern. Das ist etwas ganz anderes als ständig es zurückzuweisen.
Dankbarkeit ist für Bruder David mehr als ein freundliches Dankeschön. Sie ist eine aktive Hinwendung zu dieser Welt und sie findet ihren Ausdruck im konkreten Handeln.
Also daran liegt mir schon. Nicht eine Dankbarkeit, die nur darin besteht, dass wir halt Danke sagen, sondern viel wichtiger ist, dass wir Danke tun sozusagen, dass wir dankbar handeln. Und alles, was wir tun, kann Dankbarkeit sein. Unser Denken, unser Arbeiten, unser Forschen, unsere schöpferische Tätigkeit, unser Warten, alles kann als Dankbarkeit verstanden werden. Und nur wenn wir tun, verstehen wir wirklich. Das wissen ja auch die Lehrer, die sagen, wenn du es hörst, hast du es gleich vergessen. Wenn du siehst, verstehst du es schon ein bisschen besser, aber wenn du es selber tust, dann hast du es wirklich verstanden. Und in dem Sinn, alles, was wir tun, kann zu einem Verstehen des tiefsten Geheimnisses werden.
Das Glück erwächst aus einer Haltung der Dankbarkeit, sagt David Steindl-Rast. Und die Dankbarkeit wiederum stellt sich da ein, wo ein Mensch nicht alles für selbstverständlich nimmt und noch staunen kann.
Das Staunen ist ungeheuer wichtig. In der Schubert-Messe heißt es, nur staunen kann ich mehr doch nicht. Das fasst alles so wunderschön zusammen. Je mehr wir unsere Sinne üben, umso größer wird unser Staunen. Wir sagen grün, wie wenn grün so eine Farbe wäre. Wenn man nur auf einen einzigen Baum aufmerksam hinschaut, sieht man schon, wie unzählige Schattierungen und Abwandlungen von Grün es gibt und dann erst ein ganzer Wald. Das Staunen nimmt überhaupt kein Ende. Und wenn wir uns selber anschauen, wir sind uns ja selber ein völliges Geheimnis. Wir haben uns nicht selber gemacht, wir haben uns nicht selber verdient. Es ist eine kosmische Weisheit, die da durch uns fließt und sich verwirklicht.
Das Staunen beginnt mit einer wachen Wahrnehmung. Die Sinne weisen den Weg zum Sinn.
Wenn wir lang genug auf irgendetwas schauen, vielleicht ist es am leichtesten, einen Baum zu nehmen oder eine Blume, die anzuschauen, wenn man sie wirklich in Stille lange anschaut, wird man sich plötzlich des Wunders gewahr, dass es diese Blume gibt. Wir nehmen sie dann nicht mehr so als gegeben hin, sondern wir können uns wundern, dass es diese Blume gibt. Oder wir können es natürlich auch mit einem lieben Menschen machen, uns wundern, dass es so etwas gibt. Und in diesem Ausdruck, es gibt, ist schon wieder das Geben und die Gabe enthalten. Und das Es, das alles gibt, dieses Es ist das große Geheimnis, ist die Stille, aus der jedes Wort kommt. Und alles, was es gibt, kann dann als Wort verstanden werden, das aus dieser Stille kommt. Wort in dem Sinne auch, dass es uns anspricht, dass es uns etwas sagt. Wenn wir wirklich offen sind und hinhorchen, dann spricht eine Blume zu uns, dann spricht uns ein Baum an, dann spricht uns eine Landschaft an und auch ein Mensch, ohne ausdrücklich zu sprechen. Und in diesem Sinn ist alles, was es gibt, Wort, in dem es sich ausspricht. Dieses Geheimnis spricht sich aus. Und die Antwort darauf, wir können nicht nur hinhorchen, hinschauen, mit allen Sinnen offen sein für alles, was es gibt. Die Antwort darauf ist dann Dankbarkeit.
Dieses Wechselspiel von Wahrnehmen und Antworten praktiziert Bruder David auch im täglichen Chorgebet. Die feierlichen Gesänge sind für ihn eine gute Möglichkeit, mit dem Geheimnis dieses Augenblicks in Berührung zu kommen.
Wenn wir im gregorianischen Choral singen, wenn man wirklich singt, wenn man sich wirklich darauf einlässt, sich völlig auf das Singen konzentriert, im Singen drinnen ist, dann ist man ganz im gegenwärtigen Augenblick. Und ich glaube, dass das für viele Menschen nachvollziehbar ist, weil sie beim Zuhören von Musik so ganz große Freude erfahren, und zwar eben, weil sie in dem Augenblick sind, weil sie alles Übrige vergessen. Es ist eine Selbstvergessenheit, die uns oft durch Musik geschenkt ist.
Das Glück scheint meistens anderswo zu sein als da, wo wir gerade sind. Deshalb jagen viele dem Glück nach. Ganze Wirtschaftszweige mit ihren Glücksversprechungen leben davon. Doch glücklich macht diese Jagd nach dem Glück nur selten.
Ja, wenn wir dem Glück nachjagen, selbst wenn wir es dann erreichen, ist es wieder schal. Denn wir können dem Glück nachjagen, wenn wir schon eine Vorstellung von dem haben, was wir wollen. Und wenn wir es dann einmal erreicht haben, ist es nie genügend. Vielleicht für einen Augenblick lang ist es genügend, aber bald werden wir satt oder es schlägt ins Gegenteil um. Es wird uns irgendwie entzogen und daher sind wir dann noch unglücklicher, weil wir es nicht haben. Wir leben überhaupt nicht im Augenblick. Unser wahres Glück, unser unverlierbares Glück, besteht darin, im gegebenen Augenblick völlig da zu sein. Zum Augenblicke möchte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. So hat Goethe das im Faust formuliert. weil eben wahres Glück nur da ist, wenn wir im Augenblick sind. Wenn wir dem Glück nachjagen, dann wird jeder Augenblick, der sich dazu geeignet hätte, wirklich da zu sein, nur so zu einem Übergang auf den nächsten Augenblick. Und der nächste Augenblick wird wieder unwichtig, außer als Übergang zu dem Augenblick, den wir wirklich erwarten und ersehnen und dem wir nachjagen.
Das Glück ist nach Bruder David nicht irgendwo draußen zu finden. Das Glück liegt im Innern und hat damit zu tun, wie ein Mensch die Wirklichkeit wahrnimmt und deutet.
Wenn wir nach innen schauen, dann sehen wir, dass Glück schon da ist, dass wir dem gar nicht erst nachjagen müssen. Dem Glück nachjagen, das ist so wie seinem eigenen Schatten nachjagen. Im Augenblick, wo wir stehen bleiben, bleibt auch der Schatten stehen. Und die Freude ist unser eigentliches Wesen. Das ist immer da. Wir sind nur nicht da. So wie Menschen sagen, sie machen sich auf die Gottsuche. Das ist nicht geschickt ausgedrückt, denn Gott ist immer da. Wir sind nicht da.
Glück ist so gesehen kein Zufall, sondern Übungssache. Und eine der wichtigsten Übungen ist in der benediktinischen Tradition das Gebet.
Gebet, richtig verstanden, ist natürlich etwas anderes als Gebete. Gebete können zum Gebet werden, wenn wir sie mit der richtigen Haltung sprechen, aber Gebete können auch heruntergeleiert werden und sind dann kein Gebet. Also wenn wir von Gebet sprechen, dann heißt das unsere Verbundenheit mit dem Göttlichen. Und die erfahren wir als Menschen, wenn wir in diesen Kreislauf eintreten, den die frühen Kirchenväter, die kappadokischen Väter im 5. Jahrhundert, den Reigentanz der Trinität genannt haben. Es ist nicht, als ob man hier die christliche Trinität so durch die Hintertür wieder hereinbringen würde. Im Gegenteil, die ist dadurch überhaupt erst so formuliert worden, weil Menschen das Göttliche auf diese drei Weisen erleben. Einerseits als das große Geheimnis, völlige Geheimnis, unaussprechliche Geheimnis, das uns überall umgibt, aus dem wir kommen, zu dem wir gehen. In zweiter Linie als alles, was es gibt. Alles, was es gibt, ist von der göttlichen Wirklichkeit erfüllt. Wir können es nicht ausloten. Es bleibt immer das Mehr da. Das Mehr und noch mehr und immer mehr und auf allen Ebenen immer mehr. Dorothee Sölle, die große Theologin, hat oft statt Gott mehr gesagt. Mehr und immer mehr. Und uns selbst können wir nicht ausloten. Wenn wir in uns selbst gehen, sind wir uns selbst letztlich unverständlich. Es ist immer das göttliche, unauslotbare Geheimnis, das uns selbst zugrunde liegt. Und in der dynamischen Weise dann unser Tun, die Contemplatio in Actione, wie es auf Lateinisch heißt, also das im Tun Gott schauen.
In vielen Glücksratgebern wird heute das kleine private Wohlfühlglück zelebriert. Doch ein Glück im eng abgesteckten Gärtchen des eigenen Ichs trägt nicht, denn Glück ist keine Privatsache.
Wenn wir nach unserer privaten Freude suchen, die gibt es ja gar nicht. Selbst wenn wir etwas finden könnten, wovon wir glauben, dass es uns Freude macht, wenn wir dann wirklich sehen, wie jemand neben uns leidet, so verleidet uns das dann die Freude. Freude ist immer Gemeingut. Und je mehr wir an der Gemeinschaft des Lebens teilnehmen, umso größer wird unsere Freude. Was unser Glück am meisten zerstört, ist unsere Vereinzelung, dass wir nicht verbunden sind. Das ist das Merkmal des Unglücks, dass wir irgendwie von dem getrennt sind, was wir eigentlich wollen. Und das Glück ist diese tiefe Freude der Verbundenheit.
Zum Glück gehört schließlich auch, sich selber vergessen zu können.
Ich bin völlig davon überzeugt, dass wahre Freude und Selbstvergessenheit Hand in Hand gehen. Und das Glück kommt daher, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, dass wir uns auf das uns in jedem Augenblick neu geschenkte Leben verlassen. Und uns verlassen ist auch wieder so ein schöner Ausdruck. Wir verlassen uns, wir sind nicht auf uns selbst völlig eingestellt. Wir verlassen uns auf das Leben, auf die anderen, auf die Güte, nicht nur Gottes, sondern des Göttlichen, das uns durch alles zukommt. Wir verlassen uns auf das Leben.
Um sich auf das Leben verlassen zu können, braucht es Vertrauen, Gottvertrauen oder, wie es in der christlichen Sprache heißt, Glauben. Macht der Glaube denn auch glücklich?
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass nichts glücklich macht als Glaube. Aber das Wort Glaube wird so oft missverstanden als etwas glauben, gewisse Glaubenssätze für wahr halten. Das ist nicht die ursprüngliche Bedeutung von Glauben. Glauben heißt Gottvertrauen. Und nichts kann uns letztlich glücklich machen als dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen auf die Güte Gottes, auf die Güte des Es, das alles gibt. In dem Sinn ist Glauben, Gottvertrauen, uns auf Gott verlassen, uns auf die Güte des Lebens verlassen, der Schlüssel zum Glück, zum wahren Glück.
Wenn der Glaube ein Weg zum Glück ist, liegt die Frage nahe, ob man sich Gott denn als einen glücklichen Gott vorstellen darf.
Ja, ganz entschieden. Aber die Gottvorstellungen, meine Gottvorstellung hat sich völlig geändert. Ich habe begonnen mit einem Gott, der völlig von uns getrennt ist. Nach der scholastischen Philosophie hat Gott keine wirkliche Beziehung zu der Welt. Wir haben eine wirkliche Beziehung zu Gott, aber Gott hat keine wirkliche Beziehung. Gott ist wirklich völlig von der Kreatur getrennt. Heute kann ich mich überhaupt nicht mehr einlassen, überhaupt nicht mehr vorstellen, einen Gott, von dem wir in irgendeiner Weise getrennt sind. Wir sind völlig eingebettet in Gott und Gott ist völlig in uns. Und das Glück im Sinne der unverlierbaren Freude, das ist das Göttliche in uns. Und wenn wir es erfahren, dann bricht das Glück Gottes durch uns durch.
Und diese Art von Glück hängt nicht von günstigen oder ungünstigen Zufällen ab, nicht von den Schwankungen zwischen Wohlgefühl und Unwohlsein. Dieses Glück hat tiefere Wurzeln und umfasst das ganze Leben in all seinen Schattierungen. Und zu diesem Glück gehört immer auch die Hoffnung, sagt der Benediktinermönch David Steindl-Rast.
Hoffnung ist gar nicht so leicht zu unterscheiden von Glaube im Sinn von Gottvertrauen, aber ich versuche es zu unterscheiden, indem ich die Betonung bei der Hoffnung auf die Überraschung lege, nicht? Die Offenheit für Überraschung. Und Überraschung ist das, was unerwartet auf uns zukommt, nicht? Und die Hoffnung bleibt offen, auch wenn das, was unerwartet auf uns zukommt, nicht das ist, was wir wollen. Oder wenn das, worauf wir unsere Hoffnung setzen, dann nicht zustande kommt. Wenn wir völlig gebrochen sind, weil das, was wir uns erhofft haben, uns versagt bleibt, dann sind wir nicht wirklich Menschen der Hoffnung, sondern wir haben nur viele Hoffnungen. Aber wir sind sonst hoffnungslos. Aber wenn auch alle unsere Hoffnungen scheitern, doch noch offen bleiben für die große Überraschung, dass das Ärgste, was uns widerfahren kann, letztlich sich als das Beste herausstellt, was es oft tut, dann sind wir wirklich Menschen der Hoffnung.
Thank you.
Musik.